Brett. Hey, hier ist der Florian, der macht den echten Papas-Podcast, weil er Papa ist. Und an der anderen Leitung redet sich schon mein Gesprächspartner, nein, Quatsch, mein Co-Host warm.
Tada, der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Papas. Ach. Ja, Marco, eine neue Folge, eine neue Runde.
Ja.
Gesprächsrunde.
Ich freue mich total und ich finde es eigentlich schade, dass wir nur alle 2 Wochen rauskommen. Ich finde, das hat hier das Potenzial für täglich. Aber gut, können wir noch dran arbeiten. So. Flo, wie geht's dir denn heute? Das ist meine ganz klassische Frage.
Ist okay.
Okay, siehst du, da würde ich gleich mal sagen, okay ist eigentlich nicht okay. Also es geht dir nicht gut, schlussfolgerig daraus. Wie wär's denn mal, wenn du mal auf eine Vater-Kind-Kur fährst?
Nee, gibt nur Mutter-Kind-Kur.
ja, Flo. Nee, weißt du, kennst du keine Vater-Kind-Kur?
Nee, ich kenne keine Kind-Kur. Also ich, wenn ich an Kur denke, dann denke ich so an Sanatorien oder an große Speisesäle, Essen, naja, es ist halt so, ne, halbes Krankenhaus, es ist kinderliche Ferien.
Okay, ich sehe schon, nee, da hast du noch ein kleines Defizit und wir beide machen mit unseren Hörerinnen und Hörern heute mal eine Kur für die Ohren sozusagen. Oha. Eine Vater-Kind-Kur, weil es gibt tatsächlich Vater-Kind-Kuren. Ich wusste es, du wusstest es auch nicht, aber bald bist du schlauer. Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der schon mal auf einer Vater-Kind-Kur war, und zwar der Konstantin Mantai. Wir rufen immer Konsti, genau. Den Konsti kennst du, den Konsti kennen wahrscheinlich einige, weil zusammen mit seiner Frau Alu hat er einen relativ erfolgreichen großen Familienblog, www.großeköpfe.de. Und der war jetzt mit seiner Tochter auf tatsächlich Vater-Kind-Kur.
Na, da lerne ich ja mal wieder was.
Genau, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen.
Ah, gut, ja. Siehst du, hin und wieder vergesse ich einfach, warum machen wir das alles hier?
Genau. Ja, also, was soll ich noch lange reden? Ich würde mal sagen, wir holen den Konzi dazu und er erzählt uns mal so ein bisschen, wie so eine Vater-Kind-Kur abläuft, was man dafür eigentlich mitbringen muss und wie man hinterher da wieder rauskommt, oder?
Sehr schön.
Na dann. Herzlich willkommen, Konzi. Schön, dass du bei uns bist, bei den echten Papas. Mal wieder.
Ja, hallo. Freue mich, bei euch zu sein.
Hallo, Konzi.
Genau, mal wieder muss ich ganz kurz erklären, oder? Ich glaube, Konzi ist inzwischen zum dritten Mal bei uns. Wir hatten einmal eine Vereinbarkeitsfolge zum Väter-Summit, da mit ganz vielen Gästen. Da warst du mit Alu dabei. Dann hatten wir nochmal eine exklusive Folge mit Alu und dir zum Thema Geschwister.
Genau.
Aber heute haben wir dich ganz exklusiv. Wir müssen dich mit niemandem teilen. Auch mal schön. Genau. Und das Ganze hat auch einen Grund. Du hast nämlich vor kurzem eine Vater-Kind-Kur gemacht. Und viele Hörer und Hörerinnen, vor allem viele Hörer, würden wahrscheinlich sagen, Vater-Kind-Kur kenne ich nicht. Ich kenne nur Mutter-Kind-Kur. Nee. Es gibt auch eine Vater-Kind-Kur. Aber weil es da tatsächlich, glaube ich, noch viele Lücken gibt bei dem einen oder anderen, dachten wir, wir sprechen heute mal ausführlich über dieses Thema.
Wie viele Lücken gibt es? Also, denn, also 33% unserer Gruppe hat auf jeden Fall eine Riesenlücke.
33%? Hast du eine Blitzumfrage gerade gemacht?
Naja, okay. Ich bin nur im Podcast hier, weil ich ja was lernen will.
Gut, okay. Ja, dann vielleicht 66,6%. Gut, aber bevor wir zur Vater-Kind-Kur kommen, erzähl doch mal ganz kurz den Grund für eure Kur. Es ist ja jetzt nicht so, dass jeder, der sagt so, ach, ich brauche mal 3 Wochen Auszeit, auf eine Vater-Kind-Kur fahren kann. Also da brauchst du ja erstmal einen triftigen Grund und dann ist es, glaube ich, auch noch ein gewisser Angang, das bewilligt zu werden. Aber vielleicht magst du einmal ganz kurz eure Ausgangssituation erzählen. Ihr hattet ja 2 ganz schön heftige Jahre.
Das stimmt. Und das ist auch so noch nicht vorbei. Ich muss für mich sagen, dass, wo fange ich an? Also meine Frau hat im Juni 22 eine Brustkrebsdiagnose bekommen und dann musste alles ganz schnell gehen. Da war die Alu gerade 40, zum Glück schon Mutter von drei Kindern und Familienplanung und so abgeschlossen. Es war ein behandelbarer Krebs, aber keine der einfachen Formen. Und so haben wir also uns sofort in ein unglaublich, für sie persönlich, aber für alle Familienmitglieder auch hochintensives, ja, Erlebnis so hineingewagt. Und da war irgendwann klar, dazu gehört halt auch, wenn man eben als Familie irgendwie wieder heil werden will, kurieren möchte, dass man eben auch schaut, wo bleiben wir als Familie, wo bleibt jeder Einzelne, wo bleiben wir als Paar. Und ein Baustein war neben Rehas, die Alu schon hatte, Anschluss Heilbehandlungen, eben jetzt auch die Überlegung, was kann Konsti machen? Und da kam einmal die Idee, macht er alleine eine Vaterkur oder überhaupt eine Kur? Da war aber ganz schnell klar, dass das sicherlich auch überfordernd ist, der Alu drei Kinder zu Hause zu lassen. Und dann sind wir darauf gekommen und haben gesagt, komm, ja, wir versuchen es mit einer Vater-Kind-Kur.
Okay, und tatsächlich die, also du sagtest, Sommer 22 war die Diagnose, oder?
Mhm.
Da, also, und da wird man ja so reingeworfen tatsächlich, damit rechnet ja niemand. Und es war von der Genesung her auch nicht ohne, oder? Also was musste Alu alles über sich ergehen lassen und wie lange war sie sozusagen auch bei euch nicht vor Ort?
Ja, das mit dem nicht vor Ort ist das eine. Also das gab, ich muss jetzt gucken, dass ich es gut zusammenkriege. Die Diagnostik war sehr schnell, das ist was ganz Wichtiges und Wunderbares. Und wir waren sehr gut aufgehoben, auch wenn man sagen muss, dass die KollegInnen und Ärztinnen und Pflegerinnen, die in so einem Brustzentrum arbeiten, am Limit sind, weil das viel zu wenig Personalkapazität für die hohe Krankenzahl gibt. Jede achte Frau erleidet Brustkrebs. Jede achte Frau einfach im Alter von 22, 23 bis 90. Ist sehr krass. Und es verlief so, dass dann sehr schnell ein Therapieplan erstellt wurde und bei jungen Menschen macht man alles. Also alles, was geht, schießt man auf den Krebs. Gerade wenn das bestimmte, also viele Krebse haben sehr komplexe Dispositionen. Auch der von Alu war komplex, ein genetisch bedingter Krebs mit verschiedenen anderen hormonellen Faktoren, kann ich gerade gar nicht so schnell alles wiedergeben, wie das Fachsprache heißt. Und das hieß also erstmal eine komplexe, radikale erste Chemowelle, dann eine zweite Chemowelle, dann eine Bestrahlung und dann, da sind wir immer jetzt noch drin, eine Tablettenchemo. Alles hat Nebenwirkungen. Es folgen ganz oft Folgeerkrankungen. Auch da haben wir eine Folgeerkrankung abbekommen, besser gesagt meine Frau. Die diagnostiziert wurde, war auch eine lange Phase, wo es einem nicht gut ging. Und so richtig außer Haus war sie dann am Ende nur für eine Operation, die noch kam, vor der Bestrahlung im Dezember vorletzten Jahres, Entschuldigung. Und sie wird noch eine Folgeoperation haben und dann waren eben mehrere AHBs. Also das ist ja gar nicht das Thema, ob sie außer Haus ist, ne, sondern wie sie hier im Haus auch ist. Ne? Und man muss sich vorstellen, nach den klassischen Chemo-Infusionstagen wöchentlich waren die, ging es ihr einfach dreckig. Ne? Und die lag hier im Bett und wir waren halt irgendwie drumrum. Wir mussten zur Schule und auf Arbeit und haben natürlich dann trotz allem noch versucht, auch die Alu zu stützen. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Aber man muss sich einfach auf dem Zettel oder Merkzettel sagen, die Welt dreht sich einerseits weiter und nur weil man jetzt krebsfrei ist, wie Alu zum Glück, heißt es nicht, dass man so lebt wie vorher oder Krankheitsbilder verschwinden oder so. Also einmal Krebs heißt, dass die Krankheit einen immer irgendwie beschäftigen wird, auch mit ihren Folgen.
Das klingt auf jeden Fall nach einer sehr großen Bürde irgendwie für alle Beteiligte. Diese Vater-Kind-Kur, kam der Impuls dann von dir zu sagen, so, ich brauche das zusammen mit den Kindern vielleicht auch nochmal, um da wieder hochzukommen? Weil normalerweise, das hatte ja Marco auch schon vorhin erzählt, es gibt ja irgendwie bekannterweise immer nur Mutter-Kind-Kuren. So, dass ich glaube, das ist das Gängige. Vater-Kind-Kur, ich kann das nicht.
Ja, also es ist so, Flo, die Idee war schon länger mal da, ne? Weil Alu gemerkt hat, als das zweite Kind kam und es einfach auch komplex war für uns beide, auch mit zwei Kindern schon, hat sie eben mitgekriegt, Mensch, es gibt die Möglichkeit zu kuren. Und sie hat die zuerst ergriffen, war dann mit beiden Kindern einmal unterwegs, da war ich alleine, das war cool, aber am Ende habe ich auch zu viel gearbeitet in der Zeit. Dann war sie mal mit meinem Sohn unterwegs und nochmal mit meinem Sohn. Und damit waren Erfahrungen da. Und wir haben also schon sehr schnell gemerkt, dass es ein schönes Instrument ist. Ja. Und dann haben wir aber eben gesagt, so, wie können wir es bauen? Und dann war klar, komm, fahr du mit der Jüngsten. Warum? Die Jüngste war noch nie auf Kur und die Jüngste wäre zu Hause auch einfach ein intensiver Arbeitsposten für meine Frau gewesen. So Teenager, die verstecken sich gerne im Zimmer und muffeln vor sich hin. So 7-jährige Kinder, die wollen beschäftigt werden. Ne? So. Und so haben wir das dann erstmal, war das die Grundidee. Ne? Und dann musste man eben gucken, wie kommen wir jetzt dazu, dass der Konstantin eine Vater-Kind-Kur macht.
Muss ich mal ganz kurz nochmal, wenn man von Kur spricht, also ich war selber noch nie auf Kur. Weiß nur von Familienmitgliedern, die auf Kur waren. Mal in einem Satz, wie kann man sich das vorstellen? Was ist eine Kur eigentlich? Vielleicht klären wir den Begriff nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das überhaupt nicht wissen. Die hören davon mal, haben davon gehört. Aber sie haben halt irgendwie keine Vorstellung.
Es gibt eigentlich drei geläufige Formate. Da gibt es einmal den Bereich Rehabilitation nach Erkrankung oder Operation. Das eine ist eine sogenannte Anschlussheilbehandlung, die muss oft dicht nach der Operation erfolgen oder nach dem Herzinfarkt. Das ist eine Reha-Form. Das andere, Reha generell, macht man, wenn man eine folgenschwere Krankheit hat, ganz oft regelmäßig nach der Erkrankung immer wieder. Und die Kur ist eigentlich präventiv. Die Kur soll bei ersten Anzeichen von Erschöpfung, krankheitssteigernden Dingen, zum Beispiel Übergewicht oder so, soll sie eben befähigen, dass man gar nicht erst in den Krankenstand kommt, indem sie eben präventiv wirkt. Und deswegen war für mich natürlich eben, Gott sei Dank, eine Kur das richtige Mittel oder die richtige Wahl.
Ich würde da gerne mal anschließen, weil vielleicht es einige Hörer gibt, die jetzt sagen, die Frau ist krank und der Mann fährt auf Kur. Da stimmt doch was nicht. Aber man muss sagen, das war ja auch eine total fordernde Zeit, auch für dich. Hm? Mit welcher Diagnose bist du daran gegangen?
Also, genau, das waren ja genau diese Gedanken, oh, kriege ich das überhaupt? Und ich habe ja eigentlich gar nichts, das ist aber Quatsch. Also, egal was für Beziehungsverständnis und Rollenverständnis in Familie man hat, das nimmt den anderen, die andere immer mit, wenn Partner, Partnerin krank sind. Ne? So. Und das hat natürlich also psychologische Folgen. Ich habe einfach, weil es auch ganz total schwer ist, zum Beispiel psychologische Betreuung für Angehörige zu kriegen, ist sowieso schwer, psychologische Betreuung zu bekommen, für Angehörige oft noch schwerer. Und weil auch ich natürlich noch unbeweglicher war in der Zeit, noch mehr Gewichtszunahme hatte und so, ja, weil einfach der ganze Bewegungsausgleich fehlte, waren das so meine zwei Angriffspunkte, wo ich sagte, komm, das will man eigentlich verändern. Du willst wieder in Bewegung kommen und du willst eine psychologische Stabilität irgendwie hinkriegen. Ne? Und diese psychologische Stabilität war am Ende dann auch dieser Aufhänger für die Kurklinik. Also es liegt eigentlich daran, Ärzte können ganz viele Sachen schreiben und so ein Kuranbieter sortiert dich dann so von dem, was er vorher vom Arzt und so gekriegt hat, sortiert dich in eine Therapiegruppe ein. Ne? So, und ich war dann in der psychosomatischen Therapiegruppe mit vielen, vielen anderen und da waren dann eben so Schlagworte sind dann sowas wie Anpassungsstörung. Ne? Das meint eben immer, dass ich momentan psychologisch also Psychologie, also Belastung, Alltag und so, das nicht perfekt deckungsgleich läuft. Mhm.
Wir haben ja auch schon mal bei Men's Health Dad über das Thema Vater-Kind-Kuren geschrieben und daher weiß ich, dass es jetzt nicht so einfach ist, diesen Kurantrag auch durchzukriegen. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie die Prozentzahl ist, müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Aber ein nicht unerheblicher Anteil halt kann halt nicht zur Kur fahren. Wie war das bei dir? War das schwierig, den Kurantrag durchzukriegen? Oder hattest du da Hilfe von irgendeiner Seite?
Also wir haben uns ganz gut gewappnet. Ne? Wir haben also vorher, auch durch die Erfahrung, die Alu schon hatte, es gibt relativ viele Hilfe, gibt sogar Beratungsstellen, der große Klassiker ist eben das Müttergenesungswerk als der Garant für oder teilweise auch Betreiber und Beratungsstellenbetreiber für dieses ganze Kurwesen von Menschen in Familienzusammenhang. Und bei uns hieß es schon immer, Mensch, eure Hausärztin, die ist, das ist die Kurkönigin, die hat die richtigen Buzzwords, ne? Und also das war Zufall. Das ist halt meine Hausärztin gewesen und dann bin ich dahin und dann hat die so einen Antrag gestellt und da stehen eben die Buzzwords drin und das waren 5 Minuten. Und natürlich ist dieses Setting, in dem ich bin, Frau mit Krebserkrankung, bei der Kasse bekannt und so, ne? Das hat alles bestimmt geholfen. Ich habe also wirklich, anders als zum Beispiel Alu auch zuvor schon, ich habe gar keinen Widerspruch gekriegt oder keine erste Ablehnung. Es ist sofort durchgelaufen. Das heißt also, in Zahlen, Ende August 23 stelle ich den Antrag, dann gibt es eine Nachfrage von der Kasse und dann suche ich, die Kasse meldet sich einen Monat später. Ihre Kur kann beginnen. Dann suche ich ein für mich spannendes Kurhaus aus. Und dann kam 2 Wochen später die Einladung vom Kurhaus, Sie können bei uns kuren. Da hatten wir vorher telefonisch schon Terminoptionen abgestimmt. Und das heißt also, zwischen Ende August und Anfang Oktober liegen 1,5 Monate und es war klar, dass ich im Januar 24 eine Kur mache.
Cool.
Genau, das war totales Glück. Also ich habe das mir so überhaupt nicht vorgestellt. Ja, man muss natürlich auch sagen, wenn man am Ende hinaus in der Wahl des Ortes flexibel ist und so, ja, dann geht das alles auch schneller. Auch die Kassen selber, wenn die dich bewilligt haben, bieten die dir Sachen an. Das kann dann auch schneller gehen. Ich weiß gar nicht mehr, haben die mir auch was angeboten? Ich weiß nur, dass ich am Ende in der Klinik gelandet bin, die ich sowieso schon so auf dem Schirm hatte.
Okay, wo hat es euch denn hin verschlagen? Weil das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Hat man, du sagst, wenn man flexibel ist, dann geht es wahrscheinlich noch mal einen Ticken schneller. Man hat also keine Liste und sagt so, ich möchte dahin. Oder man sagt, egal, sucht mir was raus. Ich bin offen für alles.
Genau, das ist so das, das war bei der, genau, es war ein Gespräch mit der Kasse, da habe ich gesagt, ich bin nahezu offen für alles. Mein einziger Punkt war, es soll eine Klinik sein, die erkennbar den Schwerpunkt Vater-Kind-Kur hat. Warum? Damit ich nicht als einziger Vater unter Müttern bin. Das war jetzt nicht so, dass ich da große Kurfreundschaften geschlossen habe, aber es waren schon 10% Väter mit in der Klinik. Das ist übrigens viel. Hatte die Klinik selber gesagt. Also wir haben einen starken Vaterdurchgang diesmal. Und das ist aber einfach nett. Es ist einfach schön, wenn also Väter und Mütter im Umgang mit Kindern im Kurkontext sind nochmal unterschiedlich. Und Mütter haben oft auch miteinander ein anderes Sozialverhalten als Väter. Punkt. Kennen wir alle. Das ist bei euch im Podcast, kommt das immer wieder, wie Väter untereinander sind und so. Und das war mir also auch ganz klar. Das war eigentlich so die einzige Prämisse. Und damit, dann habe ich gesagt, es muss nicht Ostsee sein, es muss nicht Meer sein, es muss nicht Berge sein. Und so bin ich dann irgendwann mittendrin im nördlichen Odenwald gelandet, in einem sehr schönen landschaftlichen Gebiet, tollen Wanderwegen. Und natürlich, ich habe halt keine Saisonzeiten. Ne? Wer im Januar auf Kur fährt, da freuen sich die Kliniken, gerade die ein bisschen am Rand liegen, dass sie ihre Hütte voll kriegen. Ne? So, also es kommt noch dazu.
Odenwald ist aber auch ganz schön. Ist ja geografisch, lass mich kurz raten, das war Odenwald südlich von Frankfurt Richtung Heppenheim darunter, ne?
Ja, die ungefähr, ich bin ja auch so schlecht. Ne? Das stimmt, südlich von Frankfurt stimmt und ich glaube Heidelberg und Würzburg lagen so ungefähr auf einer Linie.
Genau. Ja, genau.
Und da ist so ein Zipfel Baden-Württemberg mit Odenwald. Ja, mit Städten, stimmt, die man sonst kaum kennt. Ne?
Ich hatte damals, als ich in Frankfurt gelebt habe, meine Freundin, die hatte einen Odenwald, die lebt, daher kannte ich das. Also das ist jetzt Zufall, dass ich das normalerweise geografisch, wenn du mich fragst, Vogtland.
Ja, genau. Bei mir ist das Gleiche.
So, ich würde jetzt gerne nochmal wegen der Freundin nachfragen und was ihr so im Odenwald gemacht habt. Ich erspare uns das jetzt aber, Flo.
Podcast-Folge. Ja,
natürlich.
Pack lieber den Konsti. Deine Frau Alu hatte ja schon ein bisschen Kurerfahrung, hast du gesagt. Für dich war es deine erste Kur. Ja. Wie waren da deine Wünsche und deine Vorstellungen? Wie bist du da hingefahren oder ihr sozusagen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Marco, eine Erfahrung von mir ist, dass ich immer jemand bin, der ganz gut aus den Berichten anderer und den Erfahrungen anderer sich gut realistische Bilder erzeugen kann. Ja, gibt ja Leute, die können, wenn andere sie warnen, sie fallen trotzdem ins Loch. Ne? Ich bin so ein Typ, wenn andere mich warnen, schaffe ich es meistens drum rumzulaufen. Ja, also so, das ist schon immer so gewesen. Ich habe immer viel reflektiert und antizipiert von dem, was andere so gemacht haben. Und ich habe mir das ziemlich, also meine Frau, ich habe die auch damals auf den anderen Kuren besucht. Ich war in so Kurkliniken und so. Also ich hatte so ein Feeling, was da so für ein Vibe ist. Ne? Es ist kein Hotel. Es ist eine Klinik, ein Krankenhausbetrieb mit Verpflichtung gegenüber der Krankenkasse. Du musst dort, es sei denn, du hast triftige Gründe, kommen wir später noch zu, du musst an den Therapieangeboten teilnehmen. So, das war mir alles klar. Ne? Und deswegen fühlte ich mich schon insofern mental gut vorbereitet, dass ich da was für ein Ort ich komme. Und dann die ganzen praktischen Dinge, da ich hab dann mir noch mal ein paar Infos vorher im Netz auch gesucht und so. Und da hat aber auch Alu schon ganz viele Ideen gehabt. Ne? Wir sind mit dem Zug gefahren. Das heißt, ich habe also nicht viele Koffer gepackt, sondern ganz praktisch, ich habe einfach zwei Pakete vorgeschickt. Ne? Und die Pakete halt dann von dort einen Tag vor Abreise wieder zurückgeschickt. Ne? So, und das lief halt alles einfach gut. Da gab es keine Probleme. Also ich habe mich da auch nicht abgebuckelt mit irgendwelchen Sachen. Ich hab da vergessen, Sportschuhe einzupacken. Die habe ich dann online noch schnell bestellt und die kam auch pünktlich. So, also das gibt immer so Sachen natürlich. Aber ansonsten fühlte ich mich dann ganz gut vorbereitet und hatte auch so einen Erwartungshorizont, der nicht nach oben oder unten gerissen wurde.
Okay, aber wenn wir jetzt mal einsteigen, wie kann man sich das denn so genau vorstellen? Welche Art von Behandlung und Anwendung bekommt man da jetzt in deinem Fall? Also ich habe dann bei Kur immer Kneipen vor Augen. Also nicht Kneipen, in die man reingeht, um Bier zu trinken, sondern eben vielleicht Kneipp-Anwendung. So, oder Moorpackung zum Beispiel.
So. Ja, also formal ist es so. Deine Ärztin schickt was. Die Kurklinik stimmt mit so ein paar Buzzwords mit dir was ab. Und dann gibt es eine Eingangs- und eine Ausgangsuntersuchung und da kannst du formal, in den meisten Kliniken ist es so, es gibt sozusagen einen medizinischen Bereich und eigentlich bei allen, je nachdem, nach welcher Symptomatik du eingeordnet bist, einen psychologischen Bereich. Da ich in einem psychologischen Bereich eingeordnet war, ich glaube auch einfach, weil die Klinik da die meisten Kapazitäten hatte. Ja, so würde sagen, am Ende landeten 60% mindestens im psychologischen Segment, obwohl die teilweise wie ich mehrere Indikationen mitgebracht haben. So, und dann ordnet sich so, dass ich eben ein bisschen mehr Psychologie hatte und ein bisschen mehr Gespräch und ein bisschen mehr Schulung, auch weil ja mein Kind als nicht nur begleitendes Kind ist, was bei Vater-Kind-Kuren oft ist, dass ein Kind begleitet und betreut wird, aber selber nicht mit einer Indikation kommt. Mein Kind hatte eine kleine Indikation. Und da ging es eben auch so, gesund essen, gesünder leben, in Bewegung bleiben, war so bei ihr. Und dann gibt es dann eben daraufhin schon allein in 3 Wochen 3 oder 4 Elterntermine fürs Kind. Dann gibt es daraufhin psychologisch Elterngesprächsrunden mit Kinderthemen. Dann gibt es Gruppengesprächsrunden psychologisch für dein Thema. Und drumherum lief an Bewegung und Sport. Ne? Und da regen sich dann immer einige auf, oh, es ist zu wenig, für andere ist es zu viel. Bei uns kam noch dazwischen, dass wir zum Anfang nicht konnten aufgrund von Krankheit. Aber im Schnitt kann ich sagen, in meinem Plan war dann eigentlich 4 oder 5 Mal Walking, 3-mal Wassergymnastik, dann Sportangebote mit Kindern, dann so Wirbelsäulen-Rückentraining auch 3-mal. Also, und wenn du das so in 3 Wochen reinbaust, plus andere Termine, hast du eigentlich im Schnitt 3-4 Termine. Und apropos, Kneipen gab es auch. Da gab, glaube ich, 4 Kneipptermine.
Okay, so. Gut, dass du es nochmal Kneipptermine genannt hast, weil ich hätte jetzt wirklich nachgefragt, gab es da jetzt Kneipen zum Reingehen?
Leider gar nichts.
Aber wie muss man sich da konzret euren Tagesablauf vorstellen? Also deine Tochter ist die erste oder zweite Klasse oder?
Die ist zweite.
Zweite. Also seid zum morgens zusammen aufgestanden, habt gefrühstückt und dann hat sich in der Regel eure Wege getrennt, also abgesehen vom Vater-Kind-Sport vielleicht.
Genau.
Und dann habt ihr euch beim Abendessen wieder getroffen oder, ich meine, deine Tochter ist ja auch noch relativ klein, also stelle ich mir mit älteren Kindern vielleicht einfacher vor noch.
Ja, also das war natürlich auch, also es ist auch so, meine Tochter und ich, das waren so im Vorfeld bis zu meiner Saison, wir haben sowieso eine starke Bindung. Und also wir hatten keine Bindungsproblematik. Oft sagt man, komm, fahr mit dem Kind, damit die Bindung stabilisiert. Ja, das ist bei uns nicht Thema. Das ist, würde ich sagen, bei keinem meiner Kinder Thema. Da habe ich wahrscheinlich doch was richtig gemacht als Vater. Für Anne gibt es auch keine, ich sag mal, meine jüngste Tochter ist ein bisschen mehr auf mich fixiert, aber sie hat auch überhaupt kein Bindungsproblem mit der Mutter. Ne? So, also das ist auch klar. Und um die Frage zu, also erstmal Kinder kriegen Betreuung, Schulkinder kriegen Aufgaben von der Heimschule mit, die dort erledigt werden, mehr oder weniger gut. Dann ist es so, dass man im Normalfall, so fast wie, das ist schon ein Hotel vergleichbar, du hast Zeitfenster für Mahlzeiten. Dann kannst du als Eltern in der Klinik, wo ich war, theoretisch dein Kind von 7.30 Uhr bis 18 Uhr betreuen lassen. Das machen teilweise psychologisch einfach sehr angeknackste Eltern, die wirklich die Zeit für sich brauchen. Wir haben das so gemacht meistens, wir sind in einem Zeitfenster frühstücken gegangen, dann gab es die Ansage von der Kinderbetreuung, bitte kommen Sie bis dann und dann, weil dann Unterrichtseinheiten, also die Schulaufgabeneinheiten sind, meistens war es, man muss bis 8.30 Uhr das Kind abgegeben haben. Das heißt, wir standen im Normalfall zwischen 7:30, 8 auf, tändelten irgendwie zum Frühstück oder holten uns aufs Zimmer was zu essen und dann gab ich sie ab. Und im Regelfall habe ich auch wirklich erst so ab 8:45 Anwendung gehabt. Wenn mal früher Anwendungen waren, dieses berühmte Kneipen zum Beispiel, war meistens um 7.30 Uhr oder so, dann blieb das Kind, soweit war sie dann schon im Zimmer, sie wusste, wo ich bin, oder einmal wollte sie auch mitkommen. Ne? So. Und dann lief es eigentlich so, dass wir beide ein bisschen unter uns ausgekaspert haben, wann hole ich sie nachmittags ab. Sie wollte immer nicht jetzt viel länger als 16 Uhr. Wenn es nötig war, habe ich das erklärt, dann war es halt mal 16:30 so. Und was wir beide immer gemacht haben im Normalfall war, dass sie aber in der Gruppe Mittag aß. Und das war was ganz Schönes, weil es gab für die Eltern, die das so einrichten konnten, dann eben eine Mittagspause in einem extra Speisesaal nur für Eltern. Und für die Eltern, die aus verschiedenen Gründen ihre Kinder nicht in der Gruppe zum Mittag geben wollten, die haben sie dann vorher abgeholt und waren dann in einem anderen Speisesaal. Unterm Strich konntest du also im Regelfall 6, 8, sogar 10 Stunden allein oder mit anderen Eltern sein.
Andere Eltern, apropos, wie war so dein Kontakt jetzt mit anderen Teilnehmenden oder eben gerade mit Vätern, vielleicht auch Müttern?
Es war wirklich so, wir sind mitten in einer großen Erkältungs- und Grippewelle dahin gekommen. Also das überall, auch in unserem Umfeld in Berlin war das. Und man kam an, du kommst in der Kurklinik immer mittwochs an und hast dann so ein leichtes Vorprogramm, Donnerstag, Freitag, die Kinder sind in Betreuung, du hast Gespräche. Es hieß aber, dass ungefähr 30-50% aller Kinder dann am ersten Samstag krank waren. So, also einfach mit ganz typischen Infektserkrankungen. So. Und war bei uns natürlich auch so, bei vielen anderen, wie ich nachher gehört habe, auch. Und so waren wir dann erstmal mit dem Kind krank, dann war ich krank, also dass ich gut 8 Tage lang keinen großen Kontakt hatte, aber mit meiner Zimmernachbarin haben wir uns ausgetauscht, habe gesagt, du, wenn ich wirklich mal Krise ist, ich hatte nämlich Fieber, das kannte ich von mir sonst nicht, dann kann ich dich fragen. Und wir beide sind immer so ein bisschen per WhatsApp oder so im Gespräch gewesen und auf dem Gang hat man immer mit denen, die man traf, auch gesprochen. Also es gab immer einen Austausch, was in der Klinik bei mir nicht so gut war, das gab so für abends nicht so richtig Platz, um zusammenzukommen. War ein großes Haus, über 100 Zimmer, also das heißt auch über 100 Patienten, ich glaube 105, 110 plus Kinder, da waren 250 bis 300 Leute auf dem Hof. Ne? Aber man hat schon mit allen anderen mal ein Pläuschen gehalten beim Essen und es war immer total nett. Es war oft sehr auf den Ort oder auf die Therapie oder so oder auf die Kinder beschränkt. Aber für mich war das vollkommen ausreichend. Gab ein paar nette Leute, man hat sich gefreut, wenn man die gesehen hat, da hat man geplauscht. Und der Fokus lag für mich auf meiner Tochter und mir und auf Zeit für mich. Und das habe ich alles super erfüllen können.
Okay, ich weiß, dass bei manchen Kliniken es auch so ist, dass man Besuch kriegen kann von der Familie zwischendurch am Wochenende oder so. War das bei euch auch so und habt ihr das tatsächlich wahrgenommen?
Also zum einen, da waren unglaublich viele Baden-Württemberger da, die hatten viel Besuch. Und man konnte nach Anmeldung immer Besuch kriegen. Wir hatten es ursprünglich auch gedacht, dass Alu mal kommt, aber da für sie zu dem Zeitpunkt Reisen noch sehr schwierig war, haben wir entschieden, komm, du musst jetzt nicht kommen. Wir hatten eh zeitlich nur das letzte Wochenende, da wären wir also dann im Anschluss noch 2-3 Tage da geblieben. Ich habe gesagt, komm nicht. Ne? Du musst den Transfer hinkriegen vom Bahnhof. Da schläfst du dann bei mir in so einem klapprigen Beistellbett. Nee, klapprig, aber im Beistellbett. So, ja. Und eigentlich bringt uns auch ein bisschen durcheinander. Ne? Und da haben wir haben ja viel, geht ja heute alles. Ey, wir haben super viel, fast täglich mit allen Familienmitgliedern Videotelefonie gemacht und erzählt. Und wir waren ja da irgendwie beieinander. Und andere haben regelmäßig Familienbesuche gekriegt, jedes Wochenende oder so. Ne? Ist alles möglich, ist machbar. Im Nachhinein frage ich mich, ob das sinnvoll ist. Also ich hatte ja das Ziel, mit meiner Tochter einfach schön 3 Wochen auch klarzukommen. Ich glaube, ich hätte keinen Besuch gebraucht, hatte keinen. Wir sind gut drüber hinweggekommen. Wir sind auch schnell hier wieder angekommen zu Hause, muss man auch sagen. Ne?
Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich glaube, das hat euch wahrscheinlich auch sehr viel gebracht. Was ist denn, also gebracht in Form von, das hat dich und deine Tochter ja vor allen Dingen weitergebracht. Du hast für dich Auszeiten gefunden. Ihr habt wahrscheinlich, eure Beziehung hat sich, würde ich mal sagen, in gewisser Weise auch verändert. Was ist denn dein Fazit nach 3 Wochen Vater, Kind?
Entschuldigung, so schnellen Gedanken. Also erstmal, die Beziehung zu meiner Tochter ist klarer geworden. Ich kann schneller auch Nein durchsetzen und sie akzeptiert. Das ist ein sehr willensstarkes Kind, als Dritte vielleicht auch typisch. Und da kommt man als Eltern sonst auch schon immer so an den Punkt, oh Mist, ja, jetzt wird's anstrengend. Und das ist deutlich besser geworden, auch wenn sie immer noch anstrengend ist, sage ich mal. Das ist ja auch nicht nur negativ. Aber eben so, sie kann das viel besser akzeptieren, weil das war in unserer Zweierkonstellation, da gab es keinen anderen. Sie war auf mich angewiesen. Mein Nein, das auch nicht immer leichtfertig kommt und schnell. Aber wenn dann eben eine Sache nicht mehr geht, geht sie nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist eben Bettzeit. Und dann ist Bettzeit. So, da war man jetzt mal zu Hause immer noch, na gut, jetzt nochmal. Also man hat ja teilweise dann die Grenzen auch so ausweiten lassen. Da sind wir besser. Geblieben ist auch, dass ich nochmal einen ganz anderen Umgang, also ich habe einfach abgenommen, ich habe mich da viel mehr bewegt, ich bewege mich immer gern, aber ich bin nicht der Vater, der es jetzt geschafft hat, weil ich noch nie der Typ war, jetzt trotz Familie weiterhin 3-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Ne? Das war immer so ein Add-on. Ne? Und als dann mein Fußball aufgehört hat, weil meine Fußballkumpels nicht mehr wollten und so, dann auf einmal rutschst du so und ich habe aber noch einen Bürojob, ne? Du rutschst eben so in so eine Vernachlässigung, ne? Und jetzt bist du wieder in einem Alter ab 40, wo du weißt, Gesundheit hat mit Bewegung und Sport zu tun. So, ne? Und das kam eben da alles nochmal viel klarer raus. Was dann eine super Erfahrung war, weil auch als das Kind krank war, hatte ich ja viel Zeit, die war so krank, dass er wirklich pennen musste, ja, und als ich krank war, war ich wiederum so krank, dass ich ruhen musste. Also ich habe unglaublich viele Dinge getan, wo man immer sagt, oh, ich will endlich mal wieder zocken. Ich will endlich mal wieder einen schönen Kriegsfilm gucken. Ich will endlich mal wieder lesen. Ich will endlich mal wieder durchs Netz surfen. Du und ich war nach den 3 Wochen, ich habe alles ausreichend viel getan. Also ich habe irgendwann aufgehört zu zocken, weil ich dachte, das reicht. Du hast jetzt 6 Tage jeden Tag 3, 4, 5 Stunden gezockt. Hab meine Konsole in die Ecke gelegt und gesagt, wunderbar, reicht. Ich habe aufgehört zu binge-watchen, weil ich dachte, es reicht. Ich bin dann lieber rausgegangen und habe mich bei mir im Zimmer in die Sonne, in den Schaukelsessel gesetzt und ein Buch gelesen. Und zum Schluss habe ich dann die Kopfhörer aufgesetzt und Musik gehört und einfach die Zeit genutzt und im Zimmer getanzt. Ich bin ein eher humoristischer Tänzer, aber hat ja keiner gesehen, hat auch keiner gehört und so, also weil das ist ja ein Gefühl, was alle, und ich glaube, wir Männer noch mehr haben. Ne? Wir sind alle hochsoziale Wesen, aber bei uns fällt oft noch schneller in unserer Rolle als Vater auf, oh, wo bin denn ich? Wo bleibe ich? Ja. Und ich habe das da komplett auskosten können, also die ganze Palette, die da in irgendeiner Kurklinik im Odenwald zur Verfügung steht, und habe das alles gespürt und dachte, wow, du kommst echt an so ein Ende. Also so ein bisschen, ich habe jetzt wie früher, wenn man das Ende von Instagram erreicht hatte, so ungefähr, weil keine neuen Beiträge mehr waren, so war das auch. Ja.
Konzi, jetzt hast du uns ja den Mund total wässrig gemacht, spätestens bei den Stichworten Zocken und Binge-Watching.
Also es braucht heute eine Kur von Netflix wegzukommen.
Wollen jetzt alle Hörer wahrscheinlich auch auf Kur fahren.
Aber also mach das, Jungs, also unbedingt. Ne? Also
beiseite, es muss ja erstmal einen Grund dafür geben und ich finde tatsächlich irgendwie, es findet sich, glaube ich, schneller ein Grund, als man denkt, aber natürlich muss der Kurantrag auch bewilligt werden. Aber mal unabhängig davon, für alle, die jetzt mit dem Gedanken tatsächlich spielen und die es auch nötig haben, auf Kur zu gehen, oder vielleicht die auch schon einen Antrag bewilligt haben, was sind denn deine drei wichtigsten Tipps? Was wären deine drei wichtigsten Tipps für solche Hörer?
Also bevor ich zu den Tipps komme, Marco, nochmal grundsätzlich. Jeder hat das Recht, alle 4 Jahre eine Kurmaßnahme zu bekommen. Eltern sein ist an sich schon eine Kernindikation. Also jeder Mensch hat Belastung durch Care-Arbeit. Auch Väter, auch wenn wir bestimmt im Vergleich zu Müttern, heute ist ja in Berlin Feiertag, weil ja feministischer Kampftag oder internationaler Frauentag ist. Also die Frauen, Hut ab, die haben sicher noch viel mehr zu leisten, auch in Beziehungen, wo wir denken, wir sind da pari pari. Nichtsdestotrotz, wir Väter auch. So, das ist eine. Das heißt, wenn man höhere Indikationen hat, so wie in meiner Familiensituation jetzt sogar alle 2 Jahre, das heißt, es geht was. So. Das andere ist, also was ist der Tipp? Wir leben in einer Gesellschaft, in der Anträge gestellt werden und die können abgelehnt werden. Wir leben aber auch in einer Gesellschaft, nicht in einer Diktatur, in der man in Widerspruch gehen kann. Das heißt, dieses Formalistische, wie unsere Gesellschaft, unser Gesundheitswesen aufgebaut ist, das muss man aushalten, aber es geht. Dann, es gibt Beratung. Beratung heißt, sucht welche Beratungsstelle, zum Beispiel vom Müttergenesungswerk, AWO und so weiter, dieses Thema auf dem Schirm hat. Teilweise sind sogar die Kassen unterstützender, als man denkt, obwohl sie die Leistung zahlen müssen. Das ist so meine Erfahrung. Und das dritte ist, baut keine Traumschlösser. Es ist eine Kur, es ist eine Klinik, es ist eine Maßnahme. Da erwartet die Kasse, wenn sie eben zwischen 3.000 und 6.000 Euro in euch reinpumpt, bei vollen Bezügen eures Arbeitgebers, in Klammern, ne, der muss euch freistellen und euer Gehalt weiterbezahlen, wenn ihr auf Kur geht. Macht es einfach, probiert's und lasst euch drauf ein. Ne? Also Wellness-Hotel, das macht ihr dann schön mit eurer Frau zusammen, ne, ohne Kinder, das ist es nicht. Aber es ist trotzdem eine Form von Wellness, die man woanders gar nicht kriegt. Da waren jetzt 3 Tipps drin, hoffe ich. Ne?
Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber mir reicht's, danke. Wir müssen zum Ende kommen, ich muss schnell meinen Kurantrag ausfüllen.
Ja, sehr gut, ich kann dir helfen, ich guck mal drüber.
Wie geht es dir denn heute jetzt so nach all dem? Also eigentlich hast du es ja schon durchblicken lassen. Oder lass mich die Frage so formulieren, hast du jetzt schon den nächsten Antrag in der Pipe? Also würdest du sagen, alle 2 Jahre ziehst du es jetzt durch?
Genau, also ich habe jetzt schon, ich habe schon gerechnet, ne? Mit dem kleinen Kind, die ist jung genug, mit der kann ich noch 2-mal fahren. Vielleicht sogar 3-mal. Und ja, also ich würde es machen. Ne? Auch, wir haben auch kurz überlegt, ob wir eine Familienkur machen, das gibt's auch. Beide Eltern mit den noch kurfähigen Kindern. Wobei ich eben schon auch denke, das habe ich da auch erlebt, 2 Familien waren komplett da. Das hat auch total viel Plus, aber ich war eigentlich auch froh, dass ich sozusagen in den 3 Wochen nicht Paarbeziehung gelebt habe. Ja, sondern ich habe eben eine Eltern-Kind-Beziehung gelebt. Nur das war einfach was anderes, weil sozusagen auf der Erwachsenenebene ich mit mir alleine genug zu tun hatte. So. Und ja, also auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass nicht jeder Impuls, der da rauskommt, einen jetzt den umsetzt. Das wäre schön, ist aber nicht so. Aber es gibt schon so Konditionierungen. Ne? So, also dieses ganze Ernährungsthema finde ich wichtig. Diese Form, wie dort Sport gemacht wird zum Beispiel. Ne? Ich überlege jetzt wirklich, ob ich mich einfach zum so einem Wirbelsäulengymnastikkurs anmelde. Ne? Ich bin zwar nun wirklich nicht sporty, aber irgendwie wir Kerle denken immer, ey, das ist so Männersport ist, Gewichte heben und Fußball spielen oder also, ja. Und dann kommt alles von alleine. Ich erinnere mich so an Markus' Aktion damals, als du dich da so schnell fit gemacht hast und so, da hast du ja auch so eine Methode gehabt, ne? Aber eben ey, mach mal Wassergymnastik 45 Minuten, ja, oder sei mal echt auf der Matte und mach wirklich diesen Wirbelsäulenkram. Also das bringt schon auch echt was, ja, auch wenn man am Ende vor allem einfach nur gestärkt ist und vielleicht optisch jetzt nicht gleich den Schwarzenegger raushängen lassen kann in seinen besten Zeiten, ne? Aber es ist wirklich was und das ist so ein auch nochmal ein ganz neuer Blick. Und was ist noch so ein Blick? Du kommst mit wenig aus, ja, also diese Kurklinik, das ist ziemlich spartanisch, ja, und also eigentlich man braucht wenig, um glücklich zu sein. Und ich hätte da auch, klar, das Kind war zum Schluss froh und ich war auch froh, nach Hause zu kommen, aber prinzipiell, mir hat dort an nichts gefehlt, so in den grundsätzlichen Fragen.
Gut, aber es heißt, es halt noch nach die Kuranwendung. Es ist jetzt nicht nur die 3 Wochen Sport und Gespräch. Ich meine, Therapiegespräche hallen ja sowieso immer nach, aber du hast was mitgenommen aus dem Odenwald, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, also ich kann das jetzt natürlich auch genau einordnen. Mir war klar, also ich habe da halt, gab keinen Alkohol, super, ne, habe mir auch keinen besorgt oder so. Ich habe mich auch entschieden, ich bin immer so Gelegenheitsraucher gewesen, ich habe da auch nicht geraucht und es gab total, ich bin so eine Naschkatze, ich bin nicht nur eine Naschkatze, ich bin so ein, ich inhaliere eine ganze Tüte Gummibärchen. Auch totaler Quatsch. Gab's da auch nicht. Ne? So. Also man ist ja in so einer Stimmung, man kommt da, also ich habe mich da in diese Vibes hineinnehmen lassen. Ich habe da auch kein Protestverhalten gehabt, ich war auch nicht groß deprimiert. Ja, manchmal hatte ich auch Heimweh, na klar. Ne? So. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann, wisst ihr ja, ich habe ja, komme ja aus einem relativ religiösen Hintergrund, habe ja sowas auch studiert. Dann begann ja ganz zufällig auch gerade Fastenzeit und das mache ich sowieso immer. Und das war für mich jetzt natürlich toll vom Mindset. Ne? Ich komme also schon so gesund aus der Kur und habe dann einfach nochmal 2 Bier getrunken, um es zu fühlen und nochmal eine Zigarette geraucht und dann war Aschermittwoch. Ja. Und seitdem mache ich das aber weiter. Ne? Keine Süßigkeiten, kein Alkohol. Gibt auch mal eine Ausnahme, heute schmeiße ich erstmal einen Grill an, dann mache ich auch ein Bier auf, so, ne? So, und das war aber toll. Also ich habe, und das war mir aber auch klar, ich hätte es vermutlich auch gemacht, wenn jetzt nicht irgendwie österliche Bußzeit, Fastenzeit wäre. Ich hätte, glaube ich, einfach versucht, komm, was nimmst du mit, was ziehst du weiter durch? Und diese Faktoren, ne, habe ich halt weiter durchgezogen. Musste dann erstmal nach Hause gekommen, muss erstmal 2 neue Löcher in meinen Gürtel stanzen. Ja, aber das war ein tolles Gefühl. Bin ja sonst nicht so ein körperfixierter Typ, aber das ist schon auch gut, wenn man das macht, ja? Den Gürtel enger schnallen.
Im Positiven.
Genau.
Ja, Marco, du hast den krönenden Abschluss.
Ja, ich muss, bevor wir zur Krönung kommen, muss ich noch einmal nachfragen. Ich meine, wir beide oder wir drei kennen uns jetzt schon länger und Alu auch und tatsächlich viele Hörer und Hörerinnen kennen euch wahrscheinlich ja auch schon über euren Blog Große Köpfe, den es ja schon sehr lange gibt und sehr erfolgreich. Deshalb muss ich noch einmal abschließen. Wir haben mit Alu angefangen und vielleicht hören wir mit Alu, deiner Frau, auf. Wie geht es ihr denn jetzt? Magst du uns das noch einmal, abgesehen davon, dass du natürlich schöne Grüße weitergibst, noch mal ganz kurz so eine Aussicht geben?
Ja, also ich passe zum Thema. Sie hat jetzt, wollte eigentlich, oder anders, im April nach Russland kommt noch mal eine große Operation. Das ist ganz oft so. Ne, du hast eine Operation, wo der Krebs entfernt wird und dann gibt's meistens nochmal eine Nachoperation, weil dann am Ende die Brust gerichtet werden muss. Ich sag's jetzt mal so ein bisschen lakonisch. Und das passt insofern auch gut, weil sie hat zum Beispiel jetzt nochmal Anspruch auf eine Reha gehabt, eigentlich als OP vorbereitend und das hat die Rentenkasse nicht hingekriegt, ihr diese Reha zu bewilligen. Gab's also, passt zu dem Kurthema, gab's also erstmal noch so einen kleinen Downer bei uns. Gesundheitlich ist es so, dass sie von den Nebenwirkungen mitgenommen ist und formal zwar im Arbeitsleben steckt, aber eigentlich gerade nicht voll arbeiten kann. Und da organisieren wir uns jetzt gerade. Und ist meine Frau wirklich total kompetent darin, Anträge zu stellen, in Widerspruch zu gehen. Also, vielleicht erinnert euch noch an diesen Film Goodbye Lenin, wo die Mutter des Protagonisten immer schön Eingaben schreibt. Ja, so ein bisschen ist meine Frau auch. Ja, sie ist bereit, in diesem System mitzuspielen und oft mit Erfolg. Und ich glaube, es war Katrin Sass, die das spielt, ne? Genau.
Ja, genau.
Und jedenfalls, Schritt zurück. Es ist nicht alles gut. Das ist anders. Und das muss man sich auch klar machen. Viele Krankheitsbilder, und Krebs gehört dazu, verändern das Leben nachhaltig. Ja. Aber, es hat für uns als Paar, wir haben auch neue Gewissheiten. Der Fokus ist jetzt noch mehr, nicht zahlen wir das Haus bis zu Ende ab, sondern zum Beispiel, ja, wenn es nicht mehr geht, wird die Hütte verkauft und wir kommen irgendwo anders unter. Also so ein Beispiel. Also man hat auch weniger Angst, vielleicht neue Gedankenmodelle zu entwickeln, Denkmodelle zu entwickeln und die auch umzusetzen. Denn unser Fokus ist noch mehr, wir wollen gesund zusammen so viel wie möglich Zeit haben und wir wollen gesund Familie sein, psychisch und körperlich. Und da sind dann auch Karriereabsichten oder so dritt- oder viertrangig geworden. Na, wir haben früher auch mal so überlegt, was machen wir noch, bis wir 50 sind, wo kommen wir noch hin in unseren Jobs und so. Das ist wie weggeblasen. Ja, da, wo wir sind, ist in Ordnung und so. Und die Frage, wie es ihr geht, es geht, aber es ist nicht unkompliziert, auch weil sie allein am Tag irgendwie 6 Medikamente nimmt und wiederum gegen die Nebenwirkung der Medikamente nochmal 6 und so, ja. Aber es ist okay und wir genießen jeden Tag und wir gehen viel spazieren, bewegen uns und versuchen uns nicht aufzuregen.
Eigentlich total schöner Abschluss, oder Flo? Nichtsdestotrotz muss ich jetzt noch mal eine Abschlussfrage stellen. Soll ich das mal tun?
Frag mal.
Ja, natürlich, weil Konzi hat ja lange nach einem Song gesucht.
Genau, ihr wisst alle, was jetzt kommt. Also unsere Abschlussfrage ist immer die gleiche. Auf Spotify gibt es eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Und du weißt es, Konzi, jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt. Es kann aber auch einfach dein aktueller Ohrwurm sein oder ein Lied, was dich schon dein ganzes Leben lang begleitet. Und jetzt sind wir gespannt, welchen Song sich Konzi wünscht.
Ich habe lange überlegt und ich gucke auch gerade nochmal in meine Playlist und ich sage jetzt aber den, der mich einfach anspringt, weil ich ihn total gerne oft höre, es ist Danke von Die Fantastischen Vier.
Super Lied, also irgendwie geht es mir ganz oft so, entweder kenne ich die Lieder nicht oder ich denke so, ja, warum ist dieses Lied nicht schon so lange auf unserer Playlist, aber es passt auch wirklich total gut zu der Folge, also. Die Fantas kommen auf die echte Papas Playlist von Spotify, die ihr, Achtung, jetzt kommt ein bisschen Werbung, abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast, abonnieren, bewerten und vor allem anhören und weitersagen, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr eine Frage habt, eine Frage zur Vater-Kind-Kur, zu dieser Folge, zu Konzi oder vielleicht auch eine allgemeine Frage. Und der Flo weiß immer, wohin diese E-Mail geht.
Geht immer noch an podcast@echtepapas.de.
Genau, so ist es. Und wo wir gerade schon bei der Werbung sind, Konzi, wir haben es ja schon erwähnt, am besten findet man euch wahrscheinlich im Internet unter www.großeköpfe.de. Wo seid ihr ansonsten unterwegs? Wenn man, also ich weiß, Alu zum Beispiel hat auf Instagram ja ihre Krebserkrankung auf einem eigenen Kanal offen gemacht, was ich super finde, weil es, glaube ich, viele Betroffenen auch hilft. Wo sollte man noch schauen, wenn man noch Ausschau hält?
Also Große Köpfe auf Insta ist auch immer super. Auf Facebook sind wir auch noch ziemlich aktiv. Übrigens auf großeköpfe.de habe ich auch mehrere Berichte zu meiner Kur geschrieben. Da kann man noch viel nachlesen, auch so ein bisschen meine Gefühlswellen, die es natürlich auch gab. Und ich habe natürlich noch so eine kleine Leidenschaft, nämlich ich blogge zu Kirchenbauthemen, aber das ist was völlig anderes. Aber man kann mich auch bei kirchenbauforschung.info finden. Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alle Kanäle benannt.
Okay, super. Ja, also, wie gesagt, alle guten Dinge sind drei. Du warst zum dritten Mal bei uns zu Gast, aber ich schätze mal, dass dabei wird es nicht bleiben. Spätestens bei der nächsten Vater-Kind-Kur, weil da gibt es wahrscheinlich wieder was ganz anderes zu erzählen.
Wahrscheinlich.
Also, den Konzi hören wir irgendwann hier wieder. Vielen Dank nochmal, dass du da warst. Und alle anderen hören wir hoffentlich in 2 Wochen wieder. Und bis dahin sage ich einfach mal, bleibt gesund.
Tschüss, tschüss. Schön, dass du da warst, Konzi.
Danke euch.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.